Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Es geht darum, dass unser Auftrag erstmal ganz klar ist, hier in Mainz Menschen zu unterhalten, Menschen zu begeistern, um das Gefühl zu vermitteln, dass wir genau wissen, dass wir es für die Menschen machen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Die Menschen begeistern, ja, das war das hehre Ziel von Sandro Schwarz, als er antrat beim ersten FSV Mainz 05 als Cheftrainer. Wir wollen mal abklopfen, wie hat das an diesem Spieltag geklappt. Und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Sack-Bost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und Moderator dieses ja eigentlich Spieltagsrückblicks. Das heißt, wir blicken in diesem Podcast auf alle Spiele des letzten Spieltags zurück. Hier in dieser besonderen Folge wollen wir aber nur den Teil von Mainz 05 präsentieren. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja gerne danach noch auf rasenfunk.de die komplette Sendung anhören. Das soll aber genug der Vorrede sein. Jetzt hören wir mal rein, was hatten wir zum Spiel von Mainz 05 zu sagen, und bitte. Mit Mainz 05 haben wir dann aber auch schon eine Mannschaft, die sich jetzt an diesem Spieltag so ein bisschen aus dem Abstiegsrennen verabschieden konnte, und mit so ein bisschen meine ich komplett, nämlich mit 15 Punkten Vorsprung auf die Relegation. Wie hat man diese 15 Punkte Vorsprung herausgespielt? Unter anderem mit einem 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf, bei dem man richtig schnell losgelegt hat. Schon nach 38 Sekunden trifft Mateta zum 1:0. Mainz hätte noch nachlegen können, stattdessen kommt dann aber Düsseldorf ins Spiel. Erst gleicht Lücke Bacchio aus, dann verschießt er einen Strafstoß und Donati klärt auf der Linie. Erst das 2:1 von Mainz durch Onisivo gibt die Richtung des Spiels dann vor, und kurz vor Ende macht Mateta alles klar. Felix hat gerade schon euphorisch gewunken, deswegen muss die erste Frage an dich gehen. Welcher Brasilianer bei Mainz 05 hat dir am besten gefallen? Nein, was wolltest du jetzt sagen?
Kein Brasilianer, aber Jean-Philippe Mateta, das dritte Tor, das braucht die Hertha. Ein Typen, der einfach mal die Lässigkeit besitzt, beim dritten Tor mit diesem lässigen Übersteiger dann noch am Torwart vorbeizugehen und ihn dann noch vorm Herangrätschen in den Innenverteidiger einzuschieben. Das war so eine coole Aktion, und ich finde sowas, hey, Mainz 05 ist nicht umsonst als 12. direkt neben Hertha, weil sie einfach auch so eine kleine graue Maus in dieser Liga geworden sind. Was ja aber vollkommen okay ist, solange du irgendwelche solche Typen hast wie Mateta, die
halt. Also ist Mateta der Ronny von Mainz 05?
Ja, oder der Caio.
Vergesst mir den Orestes nicht,
bitte. Ja. aber das, komm, also das dritte Tor war, ich habe mir aufgeschrieben, das dritte Tor war Money. Also, es war einfach schön. Ja. Muss ich jetzt auch mal.
Ja, super.
Deshalb wollte ich jetzt einfach mal noch kurz da den Anschluss finden, dass das genau das ist, was ich meinte. Mhm.
War ein super Treffer, also vor allem die Reaktionsgeschwindigkeit, weil der Hüter war ja eigentlich schon da in dem Moment, ne? Und er kriegt ihn trotzdem mit dem Übersteiger nach links vorbei und kriegt dann auch den Körper noch eingestellt zwischen Ball und Gegenspieler, um den halt dann auch noch über die Linie zu drücken. Mateta super spannender Typ, mal gucken, hat auch den Marktwert richtig nach oben geschraubt. Der und Onisivo waren auch so die Aktivposten, ne? Ja. Das waren die auch mit, ich habe nochmal die Statistik reingeguckt, jeweils 4 Torschüsse, dazu jeweils 2 Torschussvorlagen, also die aus Mainz-Sicht auch tatsächlich am aktivsten waren und ihren dicken Anteil haben, dass sie dieses Spiel am Ende gewinnen. Kann alles anders ausgehen, wenn Lücke Bacchio den Handelfer reinmacht, ne? Das wäre das 2:1 für die Fortuna gewesen. Tatsächlich, es war ja sogar mal ein Handelfmeter, wo ich als eigentlich absoluter Advokat immer für die Verteidiger sogar gesagt habe, dass Hack da tatsächlich auch ein strafwürdiges Handspiel begangen hat. Also das war relativ easy, da von der Grundlinie die Flanke zurück, und dann zieht er den Arm so ein bisschen runter. Also das habe dann auch ich als Handspiel identifiziert. Da kann es anders laufen, Lücke Bacchio halt Pfosten, ne? Und das sind tatsächlich, war ja auch da total spannend, ne? Düsseldorf schon gerettet, Mainz dann jetzt auch gerettet, und das Ganze mit 37, 36 Punkten sagt auch wieder was über die Liga aus, dass man am 30. Spieltag damit durch ist. Und was Friedhelm Funkel danach gesagt hat, fand ich sehr interessant. Ja, er hat zum Klassenerhalt gratuliert, wie er das halt, der Grand Seigneur, wie er das halt macht. Dann hat er ja gesagt, die Mainzer sind auch so ein bisschen Vorbild. Oder er versucht sie so ein bisschen als Vorbild für die Düsseldorfer zu sehen. Ne? Wenn die das über Jahre auch mal dieses sich gerade dieses graue Maus-Image irgendwie erarbeiten könnten in der Liga, was ja immer damit einhergeht, dass du halt irgendwie da mitschwimmst, natürlich auch hier und da mal um den Klassenerhalt zittern musst, aber dann halt regelmäßig im Mittelfeld in der Fußball-Bundesliga einläufst, fand ich eine ganz, ganz spannende Aussage direkt nach so einem Spiel, was du da 1-3 verlierst, kannst du aber natürlich auch, also Funke hätte sie wahrscheinlich auch so getätigt, weil er einfach tiefenentspannt ist auf solchen Pressekonferenzen. Es sagt sich natürlich auch noch ein bisschen einfacher, wenn deine Mannschaft auch gerade am Spieltag davor den Klassenerhalt rechnerisch fix gemacht hat und da aber gar nichts mehr anbrennen kann, dann ist das jetzt alles so ein bisschen auslaufen für beide Teams. Und Sandro Schwarz hat ja nach dem Spiel gesagt, unser nächstes Ziel ist jetzt Platz 10. Da sind aktuell die Düsseldorfer drauf, die wollen sie mal gucken, ob sie die noch verdrängen können. Also macht, glaube ich, auch Sinn, tatsächlich als Trainer dann nochmal so kleine Etappen mit auf den Weg zu geben für die letzten Spieltage, dass es nicht komplett einfach nur ausläuft, denn für die Gegner in den meisten Fällen geht es ja dann auch noch um eine ganze Menge. Und dann da so eine Etappe nochmal auszurufen und zu sagen, okay, dann ist jetzt das, was wir erreichen wollen, finde ich eigentlich ganz clever und ganz smart.
Ich finde, es sagt, weil du gerade gesagt hast, das sagt was über die Liga aus. Dieses Spiel sagt auch noch was über die Liga aus, weil der 10. liegt in den 12. Spiel und die spielen eigentlich beide ganz ansehnlich einen coolen Fußball. Das wäre, glaube ich, letzte Saison auch nicht zwingend der Fall gewesen. Also da haben wir letzte Saison oft den Fall gehabt, dass du dir dachtest, oh, Düsseldorf, Mainz, das schaue ich mir jetzt nicht an. Aber das war wirklich ein ansehnliches, gutes Fußballspiel. Und wie du sagst, Friedhelm Funkel ist für mich sowieso das Phänomen schlechthin. Hätte ich ihm ehrlich gesagt auch nie zugetraut, dass der so offen ist für was du Grand Seniorigen, eher knurrigen Trainern gar nicht wirklich andichten würdest. Und sehr, sehr inspirierend, dass man das noch sagen kann. Und ein Wort noch zu Karim Onisivo von Mainz, der echt in Österreich auch seit Jahren ein Top-Talent ist, hat er in der Jugend mit David Alaba zusammengespielt. Und ehrlich gesagt, Onisivo war immer so ein sehr durchschnittlicher Spieler mit leichten Ausschlägen, leider nach unten. Aber jetzt aktuell scheint er echt so ein bisschen seine Rolle da gefunden zu haben. Das schon sehr besonders, weil dass er das Zeug hatte, das wussten echt in Österreich, wenn du mit Talentscout sprichst, die würden alle immer sagen, dass Onisivo immer das heißeste Talent war neben Alaba, und es hat einfach nie zeigen können und jetzt endlich tut er's.
Ja, es ist halt auch ganz interessant zu sehen, dass es ähnlich jetzt auf einem leicht anderen Niveau wie mit Robert Lewandowski und Thomas Müller, wie Mateta davon profitiert, wenn Onisivo mit auf dem Platz steht. Müsst ihr mal drauf achten, wie oft sich dann Mateta dann doch aus der Mitte löst, was er sonst gar nicht so häufig macht. Er ist aber in der Regel immer anspielbar, er bindet immer einen der Verteidiger. Dann hast du noch einen Boetius, der geht mir fast so ein bisschen unter. Ich finde, der spielt teilweise sensationelle Pässe. Und dann ist eben das Interessante, wir haben vorhin so lange über Nürnberg, über Hannover, über Stuttgart gesprochen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf Fußball gespielt haben. Natürlich in einer komplett anderen Situation und auch mit der Gefahr, wenn dieses Spiel jetzt am 12. Spieltag stattfindet, dann sagen wir Düsseldorf, ah ja, sie hatten die gute Phase, aber sie haben auch echt zu wenig aus ihren Chancen gemacht und jetzt rutschen sie wieder hinten rein. Also das ist so, man muss sich auch ein bisschen davon lösen, immer alles vom Ergebnis her zu betrachten, wenn man so einen Fußball sehen möchte. Das hätte nämlich für beide Seiten, es wäre völlig okay gewesen, wenn auch Düsseldorf das 3-1 gewonnen hätte. Es wäre auch völlig okay gewesen, wenn das ein 3-3 geworden wäre. Das Einzige, was einen gewundert hätte, wäre ein 0-0 gewesen. Und das will ich damit quasi sagen. Also die spielen auch beide einen interessanten Fußball, der Abschluss fokussiert ist und nicht fehlervermeidungsfokussiert. Und da hast du auf beiden Seiten einfach talentierte Spieler gesehen. Und bei Mainz konnten da eben in dem Spiel halt Boetius, Mateta und Onisivo sich vor allem hervorspielen. Man hat ganz gut den Unterschied zwischen Donati und Martin gesehen auf der anderen Seite. Also Donati ist nicht mehr der Spieler, der in die Grundlinie durchkommt. Martin schafft das immer noch. Hatte da mit Zimmermann auch einen Gegenspieler, der einiges mit ihm zu tun hatte. Und auf der anderen Seite siehst du aber eben auch die Qualität bei Düsseldorf. Also da hatten die Abwehrreihe, hatte jetzt nicht den besten aller Tage, aber davor eben mit Stöger, mit Lücke Bacchio, mit Rahman, die haben alle die Möglichkeit, aus einem Angriff heraus eine Torchance zu kreieren. Und das reicht dann tatsächlich auch schon in der Liga, damit man sich wesentlich abhebt von vielen anderen Mannschaften. Und so war es halt dann einfach für den neutralen Zuschauer ein ganz tolles Spiel, fand ich.
Konnte man sich gut angucken, definitiv.
Absolut. ich habe mir noch irgendwas aufgeschrieben. Genau, von 15 Flanken kamen 10 an. Das muss nämlich auch mal gelobt werden. Nachdem ich immer nur schlechte, schlechte Flankenstatistiken zitiere, möchte ich hier auch mal eine gute zitieren.
Und, aber dein Flankenfetisch, das gibt's doch gar nicht. Also es gibt doch, also ich weiß das nicht. Hast du nicht, was hast du früher gespielt, wenn du selber Fußball gespielt hast?
Ich habe lustigerweise, obwohl ich bis zum Jahr 2005 oder 2006 Fußball gespielt habe, habe ich Zeit meines Lebens immer Libero gespielt.
Ah, okay. Na, das
sagt auch schon viel über die taktische Variabilität meiner Dorfmannschaft.
Okay.
Das habe ich auch eine Weile gespielt, aber ich habe dann halt auch eine ganze Weile rechts außen gespielt, deswegen bin ich vielleicht für Flanken einfach noch ein bisschen empfänglicher,
ja,
weil das mit meinem Kernbusiness häufig
war. Die Sache ist halt einfach so, also bei ganz vielen Mannschaften sage ich meinetwegen flankt, das ist ja auch ein legitimes Mittel, aber bei ballbesitzfokussierten Mannschaften, von denen haben wir 5, 6 in der Liga, verstehe ich einfach das Mittel der Flanke nicht, weil du in einem überproportionalen Anteil der Fälle den Ballbesitz damit abgibst und gleichzeitig meistens in einer Situation postiert wirst, in der du über die Flügel für Konter anfällig bist, weil ja der Flankengeber meistens sehr weit nach vorne gerückt ist.
Deshalb,
und es gibt trotzdem gute Möglichkeiten, sich dagegen abzusichern, den Strafraum besetzen, ins Gegenpressing gehen. Also deswegen nicht jede Flanke muss dann auch zu einem Ballverlust führen. Wenn ich allerdings Mannschaften sehe, die um des Flankens willen flanken, weil sie irgendwie hoffen, dass daraus etwas mit den zwei Spielern, die sie selber im Strafraum haben, gegen 4 Verteidiger, dass da irgendwas runterfällt, dann finde ich, dass man sich auch nicht die Mühe machen muss, den Ball so kontrolliert nach vorne zu tragen. Dann kann man auch gleich sagen, komm, wir kloppen jetzt einfach alles lang raus. Das ist für mich eine andere Art des Kick and Rush.
Aber wenn die deutsche Bundesliga fehlt, war Pep Guardiola dem größten Anti-Flanker aller Zeiten, das Stilelement der Flanke näher zu bringen, dann muss die deutsche Bundesliga auch fähig sein, es dir näher zu bringen.
Nein, nein. Weißt du, woran das lag? Ich habe mir nämlich diese Frage auch gestellt.
Ja,
natürlich habe ich mir diese Frage gestellt, weil ich an Guardiola ungefähr so oft denke wie du an Naldo. Weil damals also die Innenverteidiger noch schlechter waren. Ich meine, guck dir doch jetzt mal die Innenverteidiger an. Hack und Hiakate, super Beispiel. Oder auch Eihahn und Kaminski müssen wir ein bisschen rausnehmen in dem Spiel, aber normalerweise. Die köpfen dir alles raus inzwischen. Die Innenverteidiger-Generation, gegen die Guardiola damals gespielt hat, das war noch eine andere Liga.
Freunde, ihr denkt mir zu viel an ehemalige Spieler und Trainer und so weiter. Ihr geht mal raus, die Sonne scheint, es ist Ostern, es ist doch nicht gesund. Wenn ich mal wieder unten bin, lade ich euch mal auf ein Bier ein. Das kann sich ja keiner anhören.
Ich wollte gerade sagen, also dein Einwurf, also sag mal, Freunde, repräsentiert unsere Sendung bisher ganz gut, glaube ich.
Ja, absolut. Wobei ich den subtilen Hinweis darauf, dass Benny gerne in die Sonne raus möchte, schon verstanden habe, weshalb wir jetzt dann dieses Segment hier dicht machen.
Das wollte ich damit jetzt gar nicht sagen. Fand ich ja tatsächlich ganz interessant. Das hängt ja natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie du das Stilmittel einsetzt. Ne? Also Werder Bremen ist, wenn mich nicht alles täuscht, die Mannschaft, die am häufigsten flanken der kompletten Liga. Sie sind damit alles andere als unerfolgreich, aber es kommt natürlich darauf an, flankst du aus der Bewegung, flankst du bei absolutem Stillstand. Ich kann schon so ein bisschen deinen Punkt nachvollziehen.
Genau, es gibt halt einfach viele dumme Flanken, das möchte ich damit sagen. Es gibt ganz viele Flanken, die auch völlig okay sind. Diese Unterschnittflanke von Belfodil auf Schorlei bei Schalke gegen Hoffenheim, der zwischen den beiden Innenverteidigern steht. Wunderbar, das ist auch einer der ganz wenigen Fälle, in denen ich Flanken mit Unterschnitt mag. Ansonsten hasse ich Flanken mit Unterschnitt.
Das ja, aber komm, der geht doch auch in 10 Fällen. Wenn du den 10-mal probierst, geht er 8-mal nicht gut.
Ja, genau, deswegen sind Flanken mit Unterschnitt ja auch so kacke.
Ja.
Vielleicht spricht da jetzt auch der Libero aus mir. Ich meine, die sind super zu verteidigen, weil du kannst Flanken mit Unterschnitt so gut
berechnen. Gab es nicht mal eine Phase bei Bayern, wo sie Ecken mit Unterschnitt?
Oh, ja, es war fürchterlich. Thiago, das war in der Guardiola-Zeit übrigens. Da haben sie oft versucht, ihn auf den langen Pfosten zu spielen und irgendwie auf den kurzen Pfosten.
Das war die Anti-Van-Beuten-Variante.
Don't get me started.
Aber jetzt verstehe ich, warum der Genetzer so auf den Hasebe zum Beispiel steht, weil er früher selber Libero gespielt hat.
Ja, ja, voll.
Also es schließt sich mir total.
Ja, wenn ich halt nur die gleiche
Dieses Souveränität... Dieses Trikot hängt immer noch wie ein Damoklesschwert hinter mir.
Ja, dieses
während Trikot. Ich hier sitze.
Hängt immer noch in meinem Büro. Herzlichen Dank dafür.
Wobei, also, ja, das haben wir vorher bei Hoffenheim vergessen. Ich wollte dich nur fragen, Karim Demirbay, ist das der neue Makoto Hasebe für dich? Kurze Antwort bitte.
Nein, weil wer sollte Makoto ersetzen?
Okay, dankeschön.
So, also für Mainz 05 geht es jetzt dann weiter in Hannover. Fortuna Düsseldorf empfängt zu Hause Werder Bremen. Beide Mannschaften können nicht mehr absteigen und haben damit ihr Saisonziel schon am 30. Spieltag erreicht. Eine Mannschaft, die dieses Saisonziel auch erreichen hätte können und es jetzt aber mathematisch gesehen noch nicht getan hat, ist der SC Freiburg. Und damit blicken wir jetzt auch nicht nur auf den Abstiegskampf, sondern auch um...
ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung des Mainz 05-Spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale Top-Ligen. Ich bin der Genetzer bei Twitter. Freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.